D-Radio Wissen. Eine Stunde Was mit Medien. Der Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Daniel Fiene.
Guten Abend.
Und Herr Pähler.
Guten Abend.
ARD und die Toleranz. Eine Themenwoche sorgt für Schlagzeilen.
Die DR und die Wende. Wie Journalisten den Systemwechsel schaffen.
WSJ und das Ende. Braucht Deutschland mehr als ein Wirtschaftsinformationsmedium?
Das sind unsere Themen heute in eine Stunde Was mit Medien.
Die erste Meinung
kommt heute von Alexander Krei vom Medienmagazin dwdl.de. Dort schreibt Krei zu den Plänen des Fernsehsenders Tele 5, der zukünftig eine eigene populistische Fußball-Talkshow mit dem Namen Ultra ausstrahlen möchte. Zitat: Ein Fußball-Talk würde man bei Tele 5 zunächst ganz sicher kaum erwarten, doch womöglich passt die Idee, eine solche Sendung an den Start zu bringen, gerade deshalb zu dem Sender, der in der Vergangenheit schon des Öfteren mit ungewöhnlichen Formaten auf sich aufmerksam machte. Die Sendung will erklärtermaßen gegen den allgemein üblich glattgebügelten Fußball-Talk-Trend arbeiten und populistisch denken und talken. Provozierend, bockig, echt, rebellisch, emotional und auf den Punkt.
Die zweite Meinung.
Kommt ganz rebellisch von Herrn Pähler.
Ach, so rebellisch vielleicht gar nicht. Aber in der Tat, so ein Fußball-Talk, den hätte auch ich bei Tele 5 nicht erwartet. Deswegen frage ich mich schon, wenn das eben nicht nur mir und Alexander Krei von DWDL so geht, wer soll das Format denn dann eigentlich gucken? Aber selbst wenn es Tele 5 jetzt doch tatsächlich gelingen sollte, einen kleinen, eingefleischten Kreis von Zuschauern für das Format zu gewinnen, wird es dem Sender denn dann auch tatsächlich gelingen, so provozierend und rebellisch zu sein, wie er selbst behauptet? Ich bin da ehrlich gesagt etwas skeptisch, denn irgendwie sind doch gerade im Fußball die Medien irgendwie auch ein angepasster und eben nicht rebellischer Teil der Vermarktungsmaschinerie. Aber ich bin gespannt, vielleicht schafft es Tele 5 ja doch. Ich würde es mir wünschen, denn so spannend ich auch packende Fußball-Live-Übertragung finde, so sehr langweilt mich persönlich jedenfalls die Nachberichterstattung und die Talks drumherum. Ein Versuch ist es also wert.
D-Radio Wissen.
Was mit Medien? Das neue Medienmagazin. Herr Pähler, wie war deine Medienwoche so?
Meine Medienwoche war eigentlich ganz okay bis heute.
Ja?
Bis heute, ja. Doch, kann ich nicht anders sagen. Und deine?
Meine war so, also okay, klingt jetzt nicht so berauschend, ehrlich gesagt.
Ja, es war auch nicht so richtig berauschend. Ich kann das gar nicht so in Worte fassen. Es war so irgendwie so ein Kuddelmuddel. So. Es war jetzt so nichts so richtig, was mich so richtig vom Hocker gerissen hat. Auch nichts, was mich so richtig geschmerzt hat. Oder vielleicht doch. Also, keine Ahnung. Und ich finde immer, ich schiede ja immer so auf den Donnerstag. Also natürlich, weil was mit Medien abends läuft, aber weil ich auch das Gefühl habe, da passiert immer noch mal so was in der Medienwoche.
Auf jeden Fall. Also ich meine, die Woche ging ja schon mit großem Tamtam los, Mauerfall, und alle haben noch mal sich daran erinnert, wie sie denn die Wende verbracht haben vor 25 Jahren und haben persönlich die Geschichten erzählt. Wir haben noch mal die ganzen alten TV-Ausschnitte uns angeschaut.
Alle.
Wirklich alle, ne?
Ja.
Und ich habe auch noch mal das ganze Tagesthemenformat, die ganzen 45 Minuten von damals nochmal mir reingezogen, und das hat echt großen Spaß gemacht.
Hattest du so ein bisschen das Gefühl, dass du wärst in einer Zeitreise gewesen?
Ich war fasziniert, dass sie damals schon Live-Schalten gemacht haben. Also jetzt irgendwie dachte ich, dass das gar nicht mehr funktioniert hat, aber egal. Auf jeden Fall wird nachher auch noch der Kollege Jörg Wagner bei uns sein. Wir können mal versuchen, schon eine Live-Schalte zu ihm zu machen. Ich weiß nicht, ob sie funktioniert, aber Jörg, bist du schon da?
Jörg, bist du da?
Na, da gibt es noch einen lustigen Zeitverzug, ob man das reinhört. Das kriegen wir auf jeden Fall noch geklärt, denn Jörg Wagner ist jetzt auch noch gar nicht unser Thema. Wir wollen nämlich ja erstmal über die Medienthemen der Woche sprechen, bevor wir mit ihm als ehemaligen DDR-Journalisten sprechen, wie er denn dann sozusagen den Wandel, die Transformation in die Demokratie als Tätigungsfeld geschafft hat. Und da bin ich sehr gespannt, was er uns da berichten kann. Aber du hast ja gerade gesagt, Donnerstag ist immer für die Medienszene ein großer Tag.
Ja, ich habe so den Eindruck, ja.
Auch tatsächlich, heute ist wieder eine Streichmeldung auf uns zugekommen. Als ich heute Morgen mein Smartphone angemacht habe, das Erste, was mir entgegenflatterte, ist, dass Rupert Murdoch das Wall Street Journal Deutschland einstellen will. Was bedeutet das für den Wirtschaftsjournalismus hier im Land? Das klären wir jetzt mit Bülent Ürek. Er ist Chefredakteur von Newsroom.de und jetzt bei Was mit Medien. Guten Abend, Bülent.
Guten Abend.
Newsroom.de hat ja auch schon berichtet, das Wall Street Journal Deutschland wird zum Jahresende eingestellt. War das eine Überraschung?
Also es ist zumindest, der Zeitpunkt selbst ist eine Überraschung. Also wir haben in den letzten Monaten ja immer wieder erlebt, dass Wall Street Journal Deutschland journalistisch kreativ war und auch gute Themen gesetzt hat. Was die Kollegen aber und der Verlag nicht geschafft haben, ist, sich wirtschaftlich durchzusetzen.
Ist denn ein Zeitraum von, ich sag mal, ungefähr 3 Jahren überhaupt ausreichend, um das fundiert beurteilen zu können? Oder hat man da einfach aus Angst vielleicht, dass es noch weiter bergab geht, die Reißleine gezogen?
in den USA heißt es, dass das Wall Street Journal andere Prioritäten jetzt setzt. Also wir wissen ja, dass in Japan und in Südkorea die lokalen Ausgaben hervorragend laufen. Nur in Deutschland und auch in der Türkei haben die Verleger es nicht geschafft, in irgendeiner Form Land zu sehen. Also das Angebot war kostenpflichtig, aber in Deutschland gibt es halt genügend kostenfreie Angebote, die auch gute Wirtschaftsnachrichten veröffentlichen.
Sky hat ja auch 10 Jahre gebraucht, um mit seinem Pay-Angebot erfolgreich zu sein. Was ich aber ganz interessant finde, wieder hat es neben dem Handelsblatt ein tägliches Wirtschaftsformat nicht geschafft, ist einfach nicht mehr Platz hier bei uns bei täglichen Wirtschaftsnachrichten?
Eigentlich hätte das Wall Street Journal Deutschland die Lücke der Financial Times Deutschland füllen können und füllen müssen. Wir erinnern uns, Ende 2012 hat Gruner und Jahr Financial Times eingestellt in Deutschland, die deutschsprachige Ausgabe. Viele exzellente Journalisten haben damals ihre Arbeitsplätze verloren. Da, zu dem Zeitpunkt, war das Wall Street Journal Deutschland so ein knappes Jahr auf dem Markt. Wenn damals groß in Marketing investiert worden wäre, wenn damals groß gesagt worden wäre, uns gibt es und wir bieten alternative Wirtschaftsberichterstattung, die es sonst auf dem deutschen Markt nicht gibt, dann hätten die Kolleginnen und Kollegen jetzt nicht diese Nachricht hören müssen.
Was heißt das denn, wenn ich das jetzt daraus schlussfolge? Es wird ja dann weiterhin eine Lücke geben, weil Wall Street Journal Deutschland eben es nicht geschafft hat, dann die Financial Times Deutschland Lücke zu füllen. Was fehlt uns denn dann in der Wirtschaftsberichterstattung in Deutschland, außer eben einem Player?
Tatsächlich ist es das, was du gerade gesagt hast. Es fehlt ein weiterer wichtiger Player, der andere Nachrichten anbietet, aber ansonsten die komplette Wirtschaftsberichterstattung wird nicht darunter leiden. Wir haben ja gute Wirtschaftsjournalisten, das dürfen wir ja nicht vergessen. Wir haben ja neben der Verlagsgruppe Handelsblatt beispielsweise eine exzellente FAZ-Redaktion. Wir haben alternative Nachrichten bei den deutschen Wirtschaftsnachrichten. Wir haben gute Münchner mit der Süddeutschen Zeitung. Also, und natürlich Bilanz von Axel Springer, das Monatsmagazin. Also es fehlt nicht an Wirtschaftsberichterstattung. Und das müssen wir dann leider auch feststellen.
Wie ist das, wenn wir uns das mal anschauen? Wahrscheinlich, das heißt, das ganze Projekt, lag das dann wahrscheinlich eher an Deutschland oder lag das an Rupert Murdoch, dass er einfach, weil er jetzt gesagt hat, ich muss eh ein paar Projekte streichen, in den USA wird zum Beispiel auch ja der Radiodienst eingestellt, dass es eher daran lag?
Also der deutsche und der türkische Markt, die haben beide darunter natürlich gelitten, dass in Deutschland und in der Türkei gut Englisch gesprochen wird. Also das heißt, wer in Deutschland die Wall Street Journal kennt, der greift zuhauf und weiterhin auch auf das Original, auf die englischen Berichte. Wir hatten ja in Deutschland leider keine Vollredaktion vom Wall Street Journal, sondern wir hatten Kolleginnen und Kollegen, wir haben da ja noch Kolleginnen und Kollegen, die exzellente Arbeit leisten, die Berichte punktuell über den deutschen Markt veröffentlichen und zusätzlich englischsprachige Artikel übersetzen. Das hat dann leider nicht ausgereicht.
Wenn wir sonst über Schließungen oder Redaktionsverkleinerungen sprechen, dann fragen wir natürlich auch immer, was passiert mit den Kolleginnen und Kollegen, die dort gearbeitet haben. Wie viele waren das eigentlich beim Wall Street Journal Deutschland? Also wie vielen müssen wir da jetzt die Daumen drücken, dass sie bald was Neues finden?
Also es sind 8 Kolleginnen und Kollegen Auflösungsverträge angeboten worden. Wir wissen, dass Ende des Jahres auch einige Verträge mit freien Journalisten und Pauschalisten auslaufen. Also die jetzt nicht und denen sind Auflösungsverträge angeboten worden. Heute Morgen, der Gabor Steingartz, das ist der Chefredakteur vom Handelsblatt, Morning Briefing liest, konnte überraschend feststellen, dass er mit offenen Armen den bisherigen Wall Street Journal Chefredakteur wieder in seiner Truppe begrüßen möchte. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit für ihn, dann auch in eine gute Position zu wechseln.
Bülent Öryk, herzlichen Dank für den Kommentar zu dem Ende vom Wall Street Journal Deutschland.
Gerne.
Hier ist was mit Medien bei D-Radio Wissen. Wir sind noch bei den Medienthemen der Woche und da haben wir so ein Thema, Herr Perl und ich, da zuckeln wir so ein bisschen mit den Schultern, da wissen wir nicht so ganz genau, was wir von dieser Aufregung halten sollen.
Dabei ist es ja eigentlich ein Thema, was erst nächste Woche oder ab Samstag ein Thema werden soll. Eine Themenwoche in der ARD, es soll um Toleranz gehen. Und ich glaube, allein schon dieser Begriff ist schon einer der zwei riesigen Steine des Anstoßes, der zu heftigen Diskussionen im Netz geführt hat. Und aber auch die Plakate und Texte, mit der die ganze Kampagne beworben wird. Also was da gerade im Netz abgeht, das kann sich echt sehen lassen, sage ich mal. Also ich weiß aber trotzdem gar nicht so richtig, ist das eigentlich begründet? Ne? Also es geht um Toleranz. Die ARD wirbt für diese Kampagne mit Plakaten unter anderem. Beispielsweise ein Plakat, auf dem ein schwules Paar zu sehen ist, wo dann draufsteht, normal oder nicht normal. Oder ein Plakat mit einem Schwarzen, versehen mit dem Kommentar Bereicherung oder Belastung. Und da ist natürlich, was heißt natürlich, aber es ist fast schon zu erwarten, eine Welle der Kritik, die sich sowohl bei Twitter auch in den anderen sozialen Netzwerken breit macht, gegen diese Plakate zum Beispiel.
Ich war erst irritiert, als ich gehört habe, dass es da so einen Shitstorm gab, dachte ich so, naja, jetzt gerade zum Jubiläum, zum Mauerfall, ob es jetzt irgendwie Toleranzwoche so Ossi-Wessi ist oder so, aber das hat damit nichts zu tun, oder?
Ich glaube nicht, wobei das wäre vielleicht auch ein Weiterdreh dieser Kampagne. Toleranz ist ja ein vielschichtiger Begriff, wobei, was ich in der Tat nicht so richtig verstehe, oder ich verstehe es schon, aber ich finde es sehr kleinkariert, dass sich sehr, sehr viele in der Diskussion jetzt daran hochziehen, was eigentlich der Begriff Toleranz im engeren Wortsinne eigentlich bedeutet. Also so etwas wie dulden oder ertragen, was natürlich gleichzeitig irgendwie so ein bisschen ja auch impliziert, dass derjenige, der jemanden erträgt oder erduldet, das von so einer erhöhten Position heraus macht. Ja, okay, wenn man das jetzt so echt so eng auslegt, dann kann ich das irgendwie nachvollziehen, aber ich verstehe es nicht, weil wir benutzen den Begriff Toleranz doch eigentlich anders und ich finde die Aufregung künstlich.
Beim Kollege Till Hase heute Morgen bei die Radio Wissen in Schaum oder Hase ging es auch wirklich um dieses Thema und unter dem Titel An der Belastungsgrenze wird dieser ganze Shitstorm für euch auch nochmal zusammengefasst, also auf dieradiowissen.de könnt ihr es nochmal schön hören, aber ihr merkt so, dass diese Aufregung Herr Perler und ich nicht so ganz nachvollziehen können und das fragen wir auch mal unseren heutigen Gast hier bei uns, der Medienjournalist Jörg Wagner ist nämlich bei uns. Schönen guten Abend, Jörg.
Köller Alarv, sagt man wohl, ne?
Ja, kann man jetzt sagen.
Funktioniert auch seit Dienstag, ne? Da sind wir schnell mittendrin in der Session. Jörg, du bist uns per Skype zugeschaltet. Diese Aufregung um die ARD-Themenwoche rund um die Toleranz, inwieweit kannst du sie nachvollziehen?
Also ich bin ja von Beruf aus distanziert. Also als Journalist sollte man sich nicht auf irgendwelche Empörungswellen begeben. Und ich muss ehrlich sagen, selbst wenn ich mich empören wollte, wüsste ich im Moment auch nicht, was da wirklich der Knackpunkt ist. Weil ich kenne natürlich auch die ganzen Meinungen und so weiter. Also ich habe das ebenso verfolgt im Netz. Ich denke aber, dass man, wenn man als Gesamtprogramm ARD den Begriff Toleranz über eine Woche oder genau eine Woche lang ventiliert in verschiedenen Formen und mit einer Plakataktion plakativ darauf hinweisen will, darf man sehr wohl die Antipoden dieses Landes auf ein Plakat packen. Also dann auch schon wirklich mal fragen, normal oder nicht normal, weil das sind tatsächlich die beiden extremen Meinungen an den Grenzen des Meinungsspektrums. Und dass das gemacht wird, um einen Eyecatcher zu produzieren, also um Aufmerksamkeit zu generieren, das muss doch den Leuten irgendwie klar sein. Das möglicherweise, das hat man auch schon gemerkt bei der Maischberger-Sendung im Februar, als es darum ging, dass ein Sexualunterricht verschiedene Formen der Sexualität im Lehrplan irgendwie aufnehmen sollte. Da meldeten sich auch viele Bedenkenträger, auch ernstzunehmende Menschen, die sagten also, dass die Protagonisten dieser Diskussionsreihe bei Maischberger, die also zu diesem Thema eingeladen waren, nicht die Idealen waren und so weiter. Da kann man natürlich drüber diskutieren, aber man muss auch einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass ein Senderverbund wie die ARD ein Angebot macht, verschiedene Sender, vielschichtige Sendungen anbieten zu diesem Thema und dass man das dann in einer wirklichen Werbekampagne auch polarisiert darstellen darf.
Aber eigentlich muss man ja auch dann an der Stelle tatsächlich sagen, wenn jetzt so viele Leute drüber sprechen, haben sie doch alles richtig gemacht, oder?
Jein, weil natürlich sollte es nicht dazu führen, dass Plakate Menschen wiederum in ihrer, in dem Fall sexuellen Ausrichtung provozieren. Also ich denke, man muss da schon auch vorsichtig sein. Und Werbung darf nicht alles. Satire darf alles, aber Werbung darf nicht alles. Und man sollte sich natürlich bei der ARD hinterher mal überlegen, Plus und Minus, was sprach dafür, was spricht dagegen. Und ich glaube, wenn ich das so richtig verstanden habe, macht man sich auch gerade jetzt natürlich darüber Gedanken. Aber man hatte sich auch im Vorfeld Gedanken gemacht und natürlich auch Menschen gefragt, die in diese betroffenen Gruppen gehören, also auch Ausländer, und gefragt, provoziert euch das? Und dass es immer Menschen gibt, die natürlich Kritik üben, das ist auch gewünscht, glaube ich. Gerade jetzt, wo wir alle, also jeder Haushalt, den Beitrag bezahlt, egal ob Gerät oder nicht, ist es einfach auch eine Pflicht, meckern zu dürfen, wenn es denn irgendwie erregt.
Aber Toleranz, Ossi, Wessi, das ist damit nicht gemeint, oder?
Ach, ich glaube nicht, nein, nein. Also ich glaube überhaupt nicht, dass das noch eine Rolle spielt. Selbst in meinem täglichen Umfeld, ich wohne ja in Berlin, wo es immer noch sicherlich Unterschiede gibt, nicht nur in der Straßenbeleuchtung, wie ich neulich aus dem Weltraum gesehen habe. Der Osten Berlins ist immer noch so ein bisschen orange, wegen der alten Lampen, die da noch stehen. Nee, aber praktisch im Alltag findet dieses Ost-West-Denken keine Rolle mehr, glaube ich. Spielt keine Rolle mehr.
Damit sind wir schon fast eigentlich bei dem Thema, über das, was wir mit dir reden wollen. Wir wollen nämlich eigentlich über die Zeit nach dem Mauerfall sprechen, denn dann war ja die Gewissheit da, es wird sich langfristig was ändern, nämlich von der Parteiendiktatur hin in die Demokratie. Was heißt das eigentlich für einen Journalisten? Du hast das durchgemacht und erzählst uns dann gleich, was du erlebt hast und wie das eigentlich dann vor 25 Jahren war. Jörg Wagner ist heute unser Gast bei Was mit Medien.
Die Feierlichkeiten zu 25 Jahren Deutschen Einheit, die liegen ja gerade wenige Tage erst hinter uns. Wir haben uns ja quasi als Volk kollektiv daran erinnert und dieses besondere Ereignis der Geschichte gefeiert. 25 Jahre Deutsche Einheit, das heißt auch, 25 Jahre ist es her, dass für eine Berufsgruppe, über die wir ja hier bei Was mit Medien relativ häufig sprechen, nämlich die Journalisten, sich nicht nur ein politisches System geändert hat, sondern wahrscheinlich, weil sie eben in einem Berufsfeld arbeiten, das ganz besonders eben auch von dem politischen System geprägt werden kann. Ich sag mal, die ganze Welt sich eigentlich auch, was das Arbeitsumfeld verändert hat. Und genau über diese Thematik, wie haben Journalisten das seinerzeit eigentlich erlebt und wie haben sie dann auch den Systemwechsel geschafft von einer Medienwelt in einem sozialistisch-totalitären Staat in eine Demokratie, wie wir sie in der BRD haben. Darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen vom Radio 1 Medienmagazin, Jörg Wagner. Jörg, schön, dass du da bist heute.
Ja, ich fühle mich wohl bei euch.
Es ist ja, glaube ich, so, wenn ich das richtig weiß, dass du sagst, für dich war eigentlich der Punkt, an der die Wende markiert, gar nicht der 9. November 1989, sondern so ein paar Wochen eher, nämlich der 18. Oktober 1989, der Tag, an dem Erich Honecker zurückgetreten ist. Wieso ist das für dich eigentlich der entscheidende Moment?
Ja, das war der offizielle Tag, an dem der Stöpsel gezogen wurde in der DDR-Propaganda. Also man muss sich das so vorstellen, es gab im Zentralkomitee der SED, also dem übergeordneten Gremium der SED, einen, der war verantwortlich für Propaganda, so nannte sich das auch richtig, Agitation und Propaganda. Und der war wiederum dem Politbüro, also dem Gremium untergeordnet, was noch über ihm war, wo ich glaube so 10, 12 Menschen darüber entschieden, was in der DDR so langläuft. Eigentlich haben es nur 3 entschieden, aber das würde jetzt zu weit führen. Und als Honecker zurückgetreten wurde, muss man sagen, er ging nicht freiwillig, gab es plötzlich so etwas wie eine, jetzt können wir machen, was wir wollen, Atmosphäre, weil alle fokussierten natürlich geschlossene Glocke DDR mit Erich Honecker oder auf Erich Honecker. Und als der weg war, dachte man sich, na, jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. So ganz komisch eigentlich. So wie wenn der Lehrer das Klassenzimmer verlässt und alle dann das machen in der Klasse, was sie schon immer wollten. Und so muss man sich das vorstellen. Also ganz komisch. Und es gab einen Journalisten aus meiner Redaktion, der fragte dann beim Rundgang vom Nachfolger Egon Krenz, der besuchte dann traditionell eine Fabrik in Berlin, lieber Egon, was sollen wir denn jetzt berichten über diesen Rundgang? Und da sagte er, wie, was sollt ihr berichten? Macht doch was ihr wollt. Und mit dieser Botschaft kam er dann in die Redaktion und da war es dann offiziell, was wir schon gefühlt hatten. Eigentlich ging das schon viel eher los, muss ich sagen. Es war mit dem Verbot der sowjetischen Filme, muss man sich mal vorstellen. Es wurden sowjetische Filme verboten in der DDR. Ich glaube, das war so Ende 1988. Dann gab es noch dieses Verbot der sowjetischen Zeitschrift Sputnik. Das war so ein Digest von den besten Ausschnitten aus verschiedenen Zeitungen. Konnte man in der DDR abonnieren und kaufen. Und diese Zeitschrift wurde dann auch verboten. Und da gab es dann schon in den Redaktionen grandiose Irritationen. Also was passiert hier eigentlich? Und man versuchte die Grenzen, also nicht jeder, sondern jeder auf seine Art und Weise mit seiner Individualität im Radio bei mir speziell zu überschreiten. Also da wurden Dinge live behauptet, die man wahrscheinlich nicht hätte live behaupten sollen. Also ich sagte zum Beispiel, ich berichtete vom Neubrandenburger Dokumentarfilmfestival, dass man sich hier vorstellen kann, dass es einen Medienkontrollrat geben könnte, angesiedelt in der Volkskammer,
wollte er, glaube ich, sagen. Jetzt ist die Leitung, glaube ich, gerade kurz irgendwie unterbrochen.
Ich kann alle beruhigen.
Volkskammer, ja, Volkskammer. Ja. Ich höre euch wunderbar.
Achso.
Und da fragte man mich in der Redaktion, sag mal, wieso erzählst du denn sowas? Sag ich, na, weil das da, ich bin Berichterstatter, das wurde dort debattiert. Hätte ich das vorher auf Tonband aufgenommen, wäre es überspielt worden, wie wir damals sagten, dann wäre es durch die Zensur gefallen.
Wie war das eigentlich so da vom Gefühl, als ihr wusstet, okay, jetzt wird sich wahrscheinlich alles verändern? War das erstmal so ein sorgevoller Moment, weil man einfach nicht wusste, wohin die Reise geht? Oder war eine Hoffnung da, dass sich die Arbeit jetzt insofern verändert, dass man viel freier arbeiten kann, was ja zunächst auch möglich war? Oder haben da vielleicht ganz andere Gedanken mit wirklich eine Rolle gespielt?
Also mit dem Schalter 18. Oktober, Honecker-Rücktritt und jetzt machen können, was man will, hat mich überrascht, dass alle dann tatsächlich das machten, was sie wollten und dass es gut klang im Radio. Also genau das, was man jetzt vielleicht im bundesdeutschen Radio für selbstverständlich hält, haben wir damals sofort, ohne irgendwie dafür ausgebildet zu sein, gemacht. Wir haben verschiedene Meinungen im Radio plötzlich hören können, von teilweise ganz rechts, von der rechtsradikalen Szene, bis hin zu ganz links, also Marxismus, Leninismus, wie hießen die, KPDML, wurden alle abgebildet, weil wir der Meinung waren, alle gehören ins Radio. Und das ging wirklich ohne Probleme. Es gab noch nicht mal irgendjemand, der gemeckert hat und gesagt hat, dass die Nazis im Radio nicht zu suchen haben, sondern das war, ich will nicht sagen selbstverständlich, wir hatten da schon unsere Ressentiments, aber wir haben gesagt, wenn die demokratisch zugelassen sind, müssen die auch eine Stimme kriegen. Also das wiederum haben wir dann später, als dann das bundesrepublikanische Mediensystem sozusagen, ich will schon den Ausdruck gebrauchen, übergestülpt wurde, mussten wir uns sozusagen auch wieder zurückfahren in unserem Engagement. Also wir mussten auch lernen dann wiederum, dass man doch nicht alles im Radio sagen darf, auch wenn es demokratisch legitimiert ist. Also das
zum
war dann,
Beispiel?
Naja, also das zum Beispiel, gut, diese Basics, die kannten wir schon, dass man nichts gegen Juden sagt, dass man nichts gegen Kinder und also diskriminierende Begriffe verwendet, das war uns schon klar. Aber dass zum Beispiel die Jugendorganisation der NPD im Radio zu hören ist, ich weiß nicht, ob das heute irgendwie möglich ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kann mich noch erinnern, beim ZDF in der Wahlnacht in Dresden, als dort der Vertreter der NPD von Frau Schausten praktisch weggebügelt wurde in der Argumentation. Das gehört jetzt hier nicht hin, Sie machen Propaganda, bitte. Und dann haben die das sozusagen zugetextet, damit der nicht reden konnte. Was ich wirklich unelegant fand, weil der wurde gerade gewählt und er muss sich hinterher sozusagen verantworten, wenn er rechtsradikale Parolen macht und nicht sozusagen durch den Moderator prophylaktisch aus dem Studio geworfen wird. Und das waren so kleine Konflikte, die ich am Anfang als Problem sah. Das hat sich jetzt relativiert. Also man kann ja auch vorausschauend denken. Aber so der richtige Wechsel, der gefühlte Sprung ins kalte Wasser war eigentlich nicht da.
Wie lange hat denn aber dann trotzdem diese Phase gedauert, bis ihr euch quasi im westlichen Mediensystem dann doch auch zu Hause gefühlt habt? Also wie war das auch, als ihr das erste Mal wirklich dann in redaktioneller Zusammenarbeit mit Kollegen zusammengearbeitet habt, die aus dem Westen kamen? Waren das schon manchmal Welten, die da aufeinander geprallt sind? Oder ging auch das, wie du beschrieben hast, viel einfacher von der Hand, als man vielleicht sich theoretisch ausmalen mag?
Genau, das Letzte stimmt, weil wir hatten sofort Bewerber aus dem Westen, teilweise Radio 100 Leute, die in West-Berlin das linksalternative Radio gemacht haben. Wir haben Funkbrücken zum Bayerischen Rundfunk gemacht, zu den Kollegen vom Zündfunk, Riff vom Westdeutschen Rundfunk eine Funkbrücke gehabt. Und so war das eigentlich ein fließender Übergang. Es gab immer mehr sogenannte Wessis bei uns in der Redaktion. Und es war natürlich nicht ganz einfach, weil eine andere Sozialisation auch Probleme in der Themenwahl natürlich provoziert. Also wir haben uns immer noch ein bisschen verstanden als Radio für den Osten, wohl wissend, dass West-Berlin jetzt plötzlich dazugehört zum Osten, weil West-Berlin liegt nun mal mitten in Brandenburg, wenn man es mal geografisch sieht. Und also in den neuen 5,5 Bundesländern, wie wir immer gesagt haben. Und das war aber mehr so der konfrontative Ansatz in so Themenfindungssitzungen, Konferenzen. Aber on-air, im Radio selbst, waren wir schon ein ziemlich geschlossenes Produkt, möchte ich sagen. Und man konnte nicht irgendwie orten, ist derjenige aus dem Osten oder aus dem Westen, weil wir fühlten uns plötzlich gesamtdeutsch.
Hat sich denn dein Selbstverständnis vom Journalisten verändert, wenn du es vergleichst, ja, vor der Wende, nach der Wende, wie?
Vor der Wende war ich schon meinungsstärker. Also das muss man so verstehen, dass ich dachte, man kann alles sagen im Radio. Und es gibt zwar Regeln, also ein Kommentar transportiert die Meinung und andere Sachen sind eben Nachrichten. Aber in der Moderation dachte ich, eine Radiopersönlichkeit darf meinungsstärker sein, als ich angenommen habe. Und es gab dann schon den einen oder anderen Hinweis von westlichen Kollegen, dass das die Grenze einer Moderation überschreitet, weil Moderation kommt ja, ich glaube, aus dem Lateinischen und heißt eigentlich eher so bremsen, ausgleichen. Und nicht, man hatte mir dann unterstellt, dass ich das Radio als Tribüne meiner eigenen Meinung missverstehe, was ich erstmal selbst verstehen musste. Aber ich glaube, nach 25 Jahren, okay, aber ich glaube, nach einem Jahr etwa hatte ich dann die Balance gefunden. Für mich war immer eine Leuchtfigur der Moderation Friedrich Küppersbusch. An dem hatte ich mich orientiert und der war sehr meinungsstark, wie ich fand. Und ich dachte mir, die Privatradios kamen auch gerade so hoch zu jener Zeit, das will ich nicht einfach nur eine sprechende Zeitansage, also sprechende Zeitmaschine sein oder die moderierte Musikbox, sondern warum sind Journalisten, warum sind Moderatoren beliebt? Weil sie doch eine Haltung haben. Aber man muss da, wie gesagt, die Balance finden und ich glaube, die habe ich dann ziemlich schnell gefunden.
Gab es auch Kollegen, die dann den Journalismus verlassen haben, weil sie dann vielleicht mit den veränderten Bedingungen nicht klargekommen sind?
Ja, klar. Also die wechselten dann zum Beispiel auf die Pressesprecherseite. Ein ganz bekanntes Beispiel war ein Kollege von uns, der wechselte zu Coca-Cola. Und wir fanden das irgendwie sehr komisch, weil Coca-Cola war schon der Inbegriff der kapitalistischen Brause, wenn man so will. Aber wir haben dann auch sehr schnell gelernt, dass das ja, teilweise auch Pappfiguren waren im Kalten Krieg, die da hochgehalten wurden. Und viel mehr interessant ist aus heutiger Sicht, dass Journalismus und PR zwei Gegensätze sind. Zwar mit demselben Handwerkskasten, aber dass es da doch schon Unterschiede gibt. Dann sind Leute abgewandert in ihre eigentlichen Berufe, weil wir waren nicht 100% ausgebildete Journalisten. Das ist dann oft so ein Missverständnis, dass man dachte, ach, die DDR-Journalisten, die sind alle durchs sogenannte Rote Kloster gegangen in Leipzig und dann gehirngewaschen Propagandisten geworden. Das stimmt gar nicht. Also ich habe zum Beispiel Theaterwissenschaft studiert. Ein sehr fundiertes Studium habe ich bekommen, was mich dann auch gelehrt hat, in Varianten zu denken, also tatsächlich nicht nur eine Seite zu sehen, sondern verschiedene Möglichkeiten eines gesellschaftlichen Modells im Kopf oder beziehungsweise auf der Bühne durchzuspielen. Das hat mir dann im Journalismus geholfen, also eben nicht nur eine Meinung zu tolerieren. Und andere sind dann wieder in die Psychologie zurückgegangen oder sind wieder Lehrer geworden, weil, und jetzt kommt's, der DDR-Rundfunk abgewickelt wurde. Es gab im Einigungsvertrag den Artikel 36, dass wenn es nicht gelingen würde, den DDR-Rundfunk in föderale Strukturen zu überführen, er aufgelöst ist mit dem Datum 31. Dezember 1991. Und jetzt habe ich es nochmal so nachgelesen, etwa die Hälfte der Menschen des DDR-Rundfunks konnten in anderen Beschäftigungen irgendwie unterkommen. Und andere haben es dann auch geschafft, tatsächlich beim SFB oder beim neu aufgebauten OAB, beim Mitteldeutschen Rundfunk und auch beim Norddeutschen Rundfunk Fuß zu fassen. Aber es gab eben auch eine große Anzahl von Menschen, die, ich will nicht sagen, dass Vertrauen sich verspielt hatten, aber die eben nicht mehr als vertrauenswürdig angesehen wurden, weil sie tatsächlich Propaganda gemacht haben. Es gab dann auch so Missverständnisse wie bei Angelika Unterlauf. Die hat ja die Nachrichtensendung der aktuellen Kamera gesprochen, also fremde Texte vorgelesen. Okay. Die hat es dann geschafft als Unterbildsprecherin und als Autorin bei Sat.1 bei den Nachrichten. Aber auf dem Bildschirm war sie nicht mehr tragbar.
Weil sie wahrscheinlich auch einfach mit den Nachrichten so verbunden war. Ne?
Genau, ja, völlig zu Unrecht, wie ich finde. Also ein Schauspieler, der in einem Krimi einen Mörder spielt, ja, was soll's? Also der ist doch kein Mörder.
Das ist ein schöner Vergleich.
Wenn du jetzt nochmal auf die Zeit zurückblickst, ja, gerade vor 25 Jahren, was ist vielleicht was du damals gelernt hast, was sozusagen jetzt deinen ganzen Alltag geprägt hat, auch heute noch die Art und Weise, wie du arbeitest, beeinflusst? Vielleicht irgendeine Sache, die sich jetzt auch vielleicht junge Journalisten, die was mit Medien machen oder was mit Medien machen wollen, davon dir abgucken können?
Also ich habe eine Botschaft aus diesem ganzen Schlamassel DDR-Untergang für mich generiert, kann man so sagen, als Superthese. Und die heißt, Selbstzensur tötet. Also tötet Meinung, tötet auch Gesellschaft, tötet Ideale, tötet Fortschritt. Und ich will mich nie wieder daran beteiligen, Selbstzensur zu üben. Und merke jetzt, dass wenn ich teilweise auch mit Kollegen, die im Westen groß geworden sind, kommuniziere und auch mit ihnen innerhalb des Senderverbunds ARD diskutiere, dass die Angst teilweise auch in den Köpfen westlicher Journalisten ist. Und denen rate ich immer und ich sage immer, ein Grund, warum die DDR untergegangen ist, weil da alles unter den Teppich gekehrt wurde. Und Demokratie braucht Luft zum Atmen, braucht Transparenz, braucht allerdings auch Toleranz und Akzeptanz. Da sind wir wieder bei dem Thema der ARD-Toleranzwoche. Und raus damit, öffentlich machen, die vierte Säule mal wirklich ernst nehmen. Demokratie kann nur gesunden, wenn alle Probleme auf dem Tisch liegen und nicht, wenn hinten gemauschelt wird, wenn Korruption stattfindet, wenn Ideologie transportiert wird, nur in eine Richtung. Und da sind die immer ganz erstaunt und sagen, ja, eigentlich hast du recht und wir brauchen mehr Mut, auch heute noch.
Sagt Medienjournalist Jörg Wagner, der vor 25 Jahren den Mauerfall von der Ostseite her hat beobachten können. Aber nicht nur das, sondern eben auch zu dem Zeitpunkt schon in den Medien tätig war und es heute noch ist. Vielen Dank für die spannenden Einblicke, Jörg.
Ja, gern.
Was mit Medien bei D-Radio wissen, dass Bambi Medienmagazin, kann man das so sagen, Herr Peter?
Ja, wir sind schon so ein bisschen das Medienmagazin für Rehkitz und andere niedliche Tiere in dieser Medienwelt, oder? Das kann man schon so sagen.
Der Bambi läuft ja gerade im Fernsehen. Helene Fischer ist auch da, wie mir Twitter schon mehrfach verraten hat. Hashtag Bambi 2014, da geht's ganz schön ab. Wir haben natürlich auch unser Bambi. Von Ostdeutschland kommen wir zu US-Westküste. Britta Wedeling, unsere Handelsblatt-Korrespondentin, mit der wir immer noch in fast jeder Woche sprechen, um ein bisschen was aus ihrem Korrespondentenleben zu erfahren. Spielt der Bambi auch eine Rolle im Silicon Valley? Nö, oder?
Ich verleihe dir hier mit dem Bambi für die macho-mäßigste Anmoderation aller Zeiten.
Wieso das denn?
Vielen Dank. Ich bin gern euer Bambi hier an der Westküste. Guten Tag.
Im letzten Jahr war es Herr Pähler. Das war auch nicht viel besser.
Oh, okay, gut, dann ist ja noch Luft nach oben.
Das stimmt. Aber wenn wir schon so macho-mäßig unterwegs sind, dann möchten wir gerne mit dir über ein Silicon Valley Bunny sprechen, über Marissa Mayer nämlich von Yahoo. Da gibt es Neues zu vermelden. Genau.
Ja, es ist ganz interessant. Sie kämpft ja jetzt schon seit 2 Jahren mit diesem Medienunternehmen, das sie versucht, in die Zukunft zu bringen. Dort hat man ja ein paar Trends verschlafen und Marissa Mayer, die ja tatsächlich die absolute Geek-Ikone lange Zeit gewesen ist, war auf der Vogue, in Oscar de la Renta abgebildet etc., gerät jetzt verstärkt unter Druck. Die Investoren fordern von ihr unter anderem, sie solle doch eine Partnerschaft mit AOL eingehen. Sie hat jetzt einen Teil der Summe, die sie eingenommen hat, aus dem Alibaba-Börsengang in ein in eine Firma investiert, hier aus San Francisco, Brightroll. Das ist ein Anbieter für Werbeformate, unter anderem auf Smartphones oder auf Webseiten. Guter Move von ihr in dieser Woche, das war so eins der Top-Themen für mich von ihr, der verschafft ihr vielleicht ein bisschen mehr Zeit.
Was ich ganz spannend finde, eigentlich bei gerade lohnt es sich wirklich über Yahoo zu sprechen, weil du hast ja gerade gesagt, das ist ein Medienunternehmen und eigentlich haben viele noch so im Sinn, okay, das ist, kommt ja aus dem Yahoo-Katalog, hier haben ein paar Services, wie zum Beispiel Mail und so weiter und so fort, aber im Bereich Content sind die ja riesig, das unterschätzt man ja total, welche Rolle sie ja auch im Content-Konsum vieler Menschen spielen.
Das ist wahr. Es ist immer ein lustiger Effekt, wenn man sieht, dass einige Leute tatsächlich noch eine Yahoo-Mail haben. Das ist nur ein bisschen so der Hinweis darauf, dass die Leute recht altbacken sind. Aber tatsächlich hat Yahoo noch sehr viele Nutzer und ist auch immer noch stark, was, wenn es darum geht, Werbeanzeigen zu verkaufen. Was sie nicht ganz geschafft haben, und da graben ihnen gerade Google und Facebook besonders viel Marktanteile ab und Kunden ab, ist neue Werbeformate zu entwickeln, sowie Realtime-Advertising beispielsweise bei der Anzeige in Echtzeit ausgespielt werden. Da muss sie jetzt tatsächlich liefern und da gerät sie in der letzten Zeit doch verstärkt unter Druck.
Wie fest sitzt denn Marissa Mayer im Sattel von Yahoo?
Also sie hat dafür gesorgt, dass sehr viele der Vice President bei Yahoo ihr wohl gewogen sind. Intern ist sie da, glaube ich, recht unangreifbar, aber trotzdem fragt man sich jetzt, ist sie 2 Jahre da, das, was sie bisher geleistet hat. Wir erinnern uns auch an Tumblr, war ja doch tatsächlich ein sehr reger Blogdienst, da ist auch nicht wirklich viel passiert, da scheint es so zu sein, als wüsste sie nicht so ganz, was sie damit anfangen will. Leute, die mit ihr bei Google zusammengearbeitet haben, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, naja, sie versteht vor allen Dingen das Spiel mit der Macht, ist aber nicht kreativ, wenn es um Produkte geht. Es scheint ein bisschen so zu sein, als hätten diese Leute recht.
Britta Wedeling, herzlichen Dank für den kleinen Einblick ins Silicon Valley, was dort in der Medienbranche passiert ist. Bis nächste Woche, Britta.
Ja, tschüss.
Herr Pähler.
Ja, können wir Bambi gucken gehen.
Jetzt gehen wir Bambi gucken. Ich bin schon sehr gespannt, ob Helene Fischer nochmal auftritt oder nicht. Wir werden es schauen und wir hören uns dann in der kommenden Woche wieder um 20 Uhr hier bei D-Radio Wissen. Und bis dahin wünschen wir euch eine mediale Zeit.
D-Radio Wissen. Eine Stunde, was mit Medien. Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr.